2 live heute mit 2 fantastischen Fragen. Luke wollte wissen.
Ich möchte von dir wissen, wovor hast du Angst, Ingmar?
Und diese Angst hat uns tatsächlich direkt auch zu meiner Frage gebracht, nämlich der Schule. Schulzeit. Ich habe ja angekündigt, beziehungsweise wir haben letzte Woche angekündigt, wir machen eine große Schulfolge und hier kriegt ihr sie.
Hefte raus, los geht's.
2 live mit Luke und Ingmar.
Soll ich? Willst du?
Ja, reingesteckt und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu 2 live, einer neuen Folge hier über die Podcast-Wellen raus in die Welt gestrahlt. Und man merkt schon, ich bin ein bisschen, ein bisschen verrotzt, ich bin
los?
Ein bisschen verschleimt. Es ist Tour und mein Körper hat, glaube ich, erstmal keinen Bock darauf, sich für diese 2 Stunden am Tag so komplett hochzufahren,
ja,
und geht dann für die Rest der Zeit in den Energiesparmodus und ich bin sofort verschleimt, ich bin sofort ein bisschen heiser. Ich bin dann morgen wach geworden und dachte sofort, das ist eine Kehlkopfentzündung. Hab dann aber ein paar Mal geschluckt, das war dann doch nur Halsweh durch den trockenen Mund beim Schlafen.
Und jetzt nach wie viel Terminen ist dir das passiert?
Nach 3. Ja, aber ich habe immer so Startschwierigkeiten. Ich habe immer so, wenn ich so starte, dann muss der Körper sich ein bisschen auf den Tourmodus umpolen. Ja. Wie ist es denn bei dir? Also ich habe großen Spaß, auf der Bühne ist alles geil, die Leute sind Hammer und man merkt einfach, dass das eigentlich der Job ist, für den man gemacht worden ist und alles andere sind Nebengeräusche, die man eigentlich gar nicht braucht, will, aber die irgendwie doch zum Job dazugehören. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch auf Tour.
Ja, dieses große befriedigende Gefühl, ne, dass man von der Bühne kommt und sagt, das ist genau, warum ich das eigentlich mache. Also deswegen bin ich eigentlich da. Also alle Fragen sind geklärt, das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte das jetzt auch 2-3 Mal wieder bei den Tourterminen. Gestern auch in Fulda, wo man erstmal so denkt, ja gut, spielst du halt in Fulda.
Im S-Club?
Im Kutz, im Kreuz Fulda.
Ah, ja.
Und ich dachte so, ja gut, machen wir halt Fulda wieder, alles klar. Hatte aber vergessen, was für eine Rock'n'Roll-Bude das ist. Also ich liebe ja einfach so, sagen wir so ein bisschen so Münchner Schlachthof-Atmosphäre, wenn die überall ist, wo die Leute einfach schon gut drauf sind und es einfach sehr laut wird, wenn die lachen und so. Und das war
der Schlachthof ist übrigens ein Theater in München.
Ja,
und es ist nicht so, dass Ingmar in einem Schlachthof tatsächlich spielt. Das muss man für nicht kulturbewanderte Menschen normal, Leute.
Sehr guter Hinweis. Nein, ich spiele nicht in Schlachthöfen, sondern der Schlachthof München. Das ist einer meiner favorisierten Orte zum Auftreten. Da bin ich im Dezember, glaube ich, sogar für 2 Shows deswegen. Also da freue ich mich sehr drauf. Kann ich nur so mitgeben, tatsächlich das Gefühl. Ich habe so ein bisschen, wie sagt man so schön, also immer, ich kämpfe hier immer so durch so Provinzörtchen. Da ist jetzt sozusagen der urbane Berliner nicht so gefragt. Deswegen, dann bin ich dann in so kleinen Kabarettbutzen wie in Erlangen, Theater 50-50.
Bei mir ist es genau andersrum.
Ja, du machst die Dörfer weg.
Ja, ich in Berlin kann ich mich nicht blicken lassen.
Wobei, doch, läuft doch für dich auch, wenn du hierher kommst. Ist doch nicht so, dass...
Ja, sicher.
Ja. So. Und ein bisschen Gegendemos, das ist doch gute PR.
Das ist immer geil, ja klar.
Ja, das habe ich nicht, das habe ich noch nicht geschafft. Das muss ich mir mal was überlegen, dass das bei mir auch nochmal passiert. Wobei, vielleicht ist es auch nicht so geil, ne? Man will es vielleicht doch nicht.
Ich habe auf jeden Fall so eine totale Faszination für Menschen, die an diesen Orten leben.
Ja.
Also unser eins denkt ja immer so, okay, man muss in die große Stadt. Köln ist ja dann schon tief gestapelt mit knapp 1 Million. Aber ich habe jetzt die Tage auch in Düren gespielt.
Ja.
Und zum einen weiß man auch als viel tourender Comedian viel über so deutsche Städte. Also du hast bestimmt auch schon mal in Düren gespielt. Du kennst diese Stadt.
Ja.
Im Talbahnhof wahrscheinlich, da in Eschweiler. Das ist ja direkt neben.
Das wird aber so sein wahrscheinlich, ja.
Und da weiß man einfach, da fährt man auf der Autobahn an der Allee der Bäumen vorbei, wo die ganzen wirklich todkrank aussehenden Bäume da gepflanzt werden jedes Jahr. Dann riecht's kurz nach Scheiße, weil da die Kläranlage ist und dann weißt du, hier muss ich rechts und dann bin ich auch in Düren. Also man hat so ein ganz eigenes, eine ganz eigene Perspektive auf Deutschland, wenn man so den Touralltag kennt, weil man ja auch tagsüber frei hat. Man läuft dann tagsüber durch diese Städte und ich habe so ein, mein Herz geht auch auf für diese mittelgroßen Städte. Also so die Bambergs, die Bremens, die Oldenburgs, Freiburgs.
Fühl ich. Habe ich auch. Das sind so alles so Orte, wo man erstmal sagt, das sind jetzt keine Riesenstädte. Aber die Leute sind eigentlich total cool, weil die ein sehr entspanntes Leben führen. Das ist mir in Bremen bewusst geworden. Also einfach auch, also rein vom Zeitmanagement entspanntes Leben, weil Außenbezirk Bremen heißt, zu Fuß ins Zentrum dauert es 30 Minuten. Ja. Und das ist ja sozusagen mein Weg morgens zum Café hier in Berlin. Und ja. Weißt du? Und das ist natürlich, das macht ja auch was mit dir, weil du kannst einfach entspannt sozusagen nicht im Zentrum leben, aber ins Zentrum laufen und du hast trotzdem das Gefühl, du bist Teil von einer Stadt und wenn du in Ruhe willst, gehst du halt in die andere Richtung. Und so sind die Leute. Freiburg ist auch so eine Stadt, finde ich. In Freiburg haben wir auch fantastische Show gespielt. Also sehr offenes Publikum, Leute, die irgendwie einen wahnsinnig entspannten, wenig gestressten Eindruck machen. Das ist dann immer in Städten wie Frankfurt, Köln oder Berlin tatsächlich irgendwie ein anderer Schnack. Da ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, die Leute kommen auch zur Entlastung in die Shows, weil sie sagen, oh, einfach mal 2 Stunden am selben Ort und nicht über diese Stadt nachdenken müssen oder einfach drüber lachen zu können. Also interessant, ja, die Beobachtung teile ich, ja.
Ja, ich bin jetzt die Woche in Freiburg auch immer geil. Also das ist wirklich so eine, das sind auch Städte, die noch stehen, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Die sind ein bisschen älter.
Ja, das stimmt.
Nicht so,
ja, so ein paar Städte hatten ja, ich weiß gar nicht warum, ein bisschen Unglück in Deutschland, was das angeht. Ja. Da ist irgendwie,
blöde Zufälle.
Das sind irgendwie die Häuser einfach umgefallen.
Gibt aber immer 2 Seiten zu jeder Story. Man muss auch die andere Seite.
Oh Gott. Ja. Genau.
Wir sind im Comedy-Modus und ich merke auch, dass ich eine gewisse Narrenfreiheit habe, wenn, das ist so der Vergleich zu Fernsehshows und oder Podcasts, wo man sich ja ein Stück weit ja auch medial anbiedert.
Ja.
Ne? Also wir sind ja jetzt, wenn man auf in den Medien stattfindet, dann ist man ja, dann performt man für seine Fans, aber auch für Menschen, die noch zu solchen werden sollen.
Richtig.
Und dann macht man Werbung für sich selber. Auf der Tour ist diese Vereinbarung quasi schon gegeben.
Stimmt.
Die sind alle schon in deinem Boot. Und da hau ich auch mal ein bisschen. Ich habe gestern einfach mal eine Blowjob-Pantomime für, ich glaube, 30, 45 Sekunden mit meinem Mikro ein täuschend echte Blowjob-Pantomime gemacht. Die Menschen haben sich weggeschmissen und ich dachte, das hätte ich jetzt so bei Sat.1 nach The Voice Kids auf dem Schirm nicht bringen können.
Ja, glaube ich.
Aber live geht das. Und das macht großen Spaß, dass man sich auch nochmal anders begreift, medial. Also es ist ein großes Freischwimmen. Trippy, die Tour, die läuft noch bis Juni und du bist mit Kommt ihr klar auch noch das ganze Jahr über.
Ja, bis das ganze Jahr. Wir tun das ganze Jahr noch durch. Und falls es gerade, als du Blowjob gesagt hast, neben hier im Hintergrund so Blubbergeräusche gemacht hat, das war mein Nachbar, der in der Tiefgarage neben mir seinen BMW gestartet hat. Nur, damit ihr euch nicht wundert.
Du nimmst ja in deinem Podcast-Office ergo deinem Auto.
Richtig. Wird sich auch bald ändern. Ich habe mir mobiles Internet. Also ich bin noch nicht ganz sicher. Ich habe noch nicht unterschrieben. Ich könnte mir auch Elon Musk Starlink holen. Aber ich bin ja kein großer Musk-Fan. Andererseits finde ich es irgendwie total geil, Satelliten-Internet zu haben, bei mir auf der Terrasse sozusagen, über diese kleine Schüssel gezogen. Oder halt doch die gute alte Telekom und so. Man weiß ja nicht, wenn der Russe den Satelliten abschießt und so. Also das sind so Probleme, mit denen ich mich gerade beschäftige.
Ja, bleib da kritisch. Hinterfrag das alles. Und Stichwort Elon Musk. Also ich war nach einiger Zeit mal wieder bei Twitter unterwegs. Bin da einfach mal so rein.
Das tut mir
und
leid.
Das wirkt so ein bisschen wie, wenn man so einen entfernten Verwandten besucht, den man lange nicht besucht hat, der, wo man immer wusste, dass der ein latentes Alkoholproblem hat. Und dann kommt man in so eine völlige Messi, in so eine verwüstete Messi-Wohnung rein, wo wirklich...
Auch das fühle ich. Ja.
Widerlich.
Ja.
Also,
es ist auch.
Also rückwärts wieder raus und gesagt, ja, alles klar, ihr seid quasi hier.
Ich bin ja tatsächlich immer noch regelmäßig auf X, ehemals Twitter unterwegs und stelle aber fest, dass die Form des Versuches, mich zu polarisieren oder mich zu Tweets zu bringen, dass das viel, viel plumper geworden ist. Also ich krieg halt einfach, die ersten 10 Leute, die ich sehe, sind immer 100% konträr zu dem, was ich sonst mir da so angucke. So, da weiß ich genau, alles klar, das machen sie absichtlich, weil sie sagen, damit triggern sie mich irgendwie. Und aber darauf reagiere ich schon gar nicht mehr, weil ich das schon weiß und scroll die automatisch weg, weil es so plump ist, dass das nicht funktioniert. Elon ist natürlich, ich glaube, das ist auch der Punkt, wo der sich ganz viele Feinde gemacht hat mit dieser Übernahme von diesem Ding.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum hier, ich habe es mitbekommen, in Berlin gab es ja einen Anschlag aufs Tesla-Werk, also in Brandenburg dann, in Grünheide.
Ja, das habe ich gelesen. Die Vulkangruppe.
Die Vulkangruppe hat einfach mal.
Das ist in so einer Kita in Brandenburg. gibt's die Vulkangruppe, die Drachengruppe, die Bärchengruppe und die Clowngruppe. Und die Vulkangruppe hat sich da jetzt quasi zu bekannt.
Genau, die Vulkangruppe hat einen kleinen Streich gespielt und hat die einzige Stromleitung, die das Werk hat, lahmgelegt.
Ja. Und das Geile ist, es funktioniert. Da frage ich dich jetzt und wir fangen direkt an mit der Frage: Hast du Angst
vor der Vulkangruppe?
Oder wovor? Hast du Angst? Ja, vor Elon Musk, vor Twitter, Anschlägen. Oder wovor hast du eigentlich Angst? Und ich möchte dir sagen, warum ich auf diese Frage gekommen bin.
Ja.
Ich bin mal durch ein altes Tagebuch von mir geblättert und ich habe ein Tagebuch geführt während Corona. Also ich einfach so ein bisschen abends die letzten Gedanken, man nennt das so ein bisschen so einfach so Gedanken auskotzen, dass man die ersten und die letzten Gedanken des Tages
raushaut
und einfach irgendwo niederschreibt. Und zu Beginn der Corona-Zeit habe ich einen Eintrag von mir gefunden, dass ich ins Bett gegangen bin mit der Angst, dass, das war so Stichwort keine Betten und so, dass die Menschen in naher Zukunft in ihren Betten an Corona ersticken werden, dass wir das miterleben werden, wie Nachbarn quasi ihre Liebsten in den Tod begleiten, weil es keine Krankenbetten mehr gibt und das Militär in den Straßen präsent ist. Also apokalyptisch hoch 1000.
Hammer.
Und das mag jetzt in der Retrospektive so ein bisschen angestylt klingen und sagen, wow, da warst du aber auf irgendeinem Film. Aber so weit weg waren diese Gedanken nicht und diese Angst zwischenzeitlich sogar ziemlich begründet.
Ja, es gab jetzt, wie du sagst, das hat man ja auch alles vergessen. Es gab so Bilder aus New York und es gab sowas ja auch aus Italien und so.
Ja.
Das ist ja nichts, was nur rein deinem Geist entsprungen ist, sondern es gibt sozusagen eine mediale Abbildung, wo die das ja stützt, diese Angst.
So, davor hatte ich Angst.
Hm.
Jetzt hat sich das natürlich ein bisschen anders entwickelt und Corona ist jetzt weitestgehend durch und man drückt sich so ein bisschen um die Aufarbeitung, um die Sachen. Man sagt, man ist auf sich geflogen und ich möchte auch dieses Thema gar nicht aufbauen, weil ich der Meinung bin, alle haben das Beste in ihrer Möglichkeit oder ihren Möglichkeiten getan. Aber in mir ist jetzt installiert eigentlich eine komplette Abwesenheit von Angst, weil ich mich dann gefragt habe, wovor habe ich jetzt eigentlich aktuell Angst und bin auf relativ wenig gekommen. So die Klassiker, dass meine Liebsten irgendwie sterben oder denen was passiert, das ist so da. Aber eine wirklich akute Angst ist auch aufgrund dieser Erfahrungen mit Corona und Medien und Dingen, die so im Leben passieren und auch eine Todeserfahrung in den letzten Monaten, wo ich sage, okay, es geht ja doch irgendwie immer weiter. Mhm. Und Angst lähmt eigentlich immer den Moment und macht dann alles kaputt, was an Präsenz eigentlich ein Geschenk sein könnte. Und sehr oft kommt es dann gar nicht so schlimm, wie man immer glaubt. Deswegen habe ich aktuell gar nicht so eine Angst. Wie sieht's bei dir aus?
Aber das ist lustig, weil, in Anführungszeichen lustig, weil ich meine, also das Thema Angst führt mich auch als allererstes zu Corona zurück. Und zwar habe ich das erste Mal in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt sowas gespürt wie Existenzangst. Und ich konnte es auch das erste Mal nachvollziehen, wenn Leute davon reden. Weil vorher war immer meine Welt war sozusagen relativ angstfrei, was das angeht, was ich so mache. Ne? Und es lebt ja sogar auch davon, was ich so treibe, weil ich immer dachte, ja gut, wenn die dich im Fernsehen nicht mehr haben wollen, wenn du nicht komplett scheiße bist, dann kannst du immer noch auftreten. Kannst immer noch live spielen, es wird genug Leute geben, die das irgendwie lustig finden, dass man mit seinem Leben irgendwie klarkommt. Jetzt war das aber auf einmal so, dass ich ja nicht mehr auftreten konnte. Und ich hatte ja auch noch diesen absurden Moment, dass meine Premiere 2020 mit dem neuen Programm 2020 wäre in Dresden gewesen am 15.03. Und am 14.03.2020 haben sie alles dicht gemacht. Also ich habe 24 Stunden vor der Premiere gesehen, dass alle meine Termine von März bis Juni, 25 Shows, einfach auf Rot gegangen sind. Und im Prinzip sozusagen die Jahreseinnahme, die geplante, die war erstmal weg.
Auch rot geworden ist, ja.
So, und dann sitzt du da auf deinem Balkon und denkst so, hui, was machen wir denn jetzt? Wie ist denn das jetzt? Und so. Also, und da habe ich das erstmal so gespürt, okay, wow, ja, es gibt einfach Dinge in deinem Leben, die hast du nicht in der Hand, die kannst du auch nicht steuern. Das macht einem natürlich Angst, aber ich glaube, dass man, wie du es richtig sagst, wenn man lernt, und das ist eigentlich ja die Lehre oder die Lektion aus dem ganzen Corona-Wahnsinn, ist ja schon, es geht immer weiter. Es geht weiter und wir als Kollektiv finden in den meisten Fällen auch Wege, gesellschaftliche Wege, wie man diese Dinge, ja, wie man damit umgeht und was man damit macht. Und tatsächlich muss man halt auch darüber reden, was falsch gelaufen ist und so weiter. Aber es funktioniert ja doch nicht so, wie die große Angst, die da war, zeitweise viele Menschen auf die Straße getrieben haben. Wir sind nicht im Faschismus gelandet. Es gab weiterhin Wahlen in Deutschland. Niemand wurde zwangsgeimpft und so weiter. Also all diese teilweise natürlich auch begründeten Ängste, die ganz viele in der Gesellschaft hatten, haben sich am Ende so nicht bestätigt. Und das ist ja immer das Ding. Du hast sozusagen ein konkretes Ding, vor dem du Angst hast. Und dabei übersiehst du, dass die Gefahr vielleicht an ganz anderer Stelle sitzt oder ganz anders, woanders kommen könnte. Weil sobald unsere Corona-Angst verflogen war, stand der Russe in der Ukraine. So.
Ja.
So. Und das fand ich, das war ein richtig absurdes Ding, fand ich. Weil man so dachte, Alter, wir haben uns doch jetzt gerade alle 2 Jahre in die Hose geschissen wegen diesem blöden Virus. Jetzt muss doch nicht irgendwie als nächstes Krieg vor der Haustür stehen. So. Und, aber mir geht's ein bisschen wie dir. Ich habe auch so eine Form entwickelt von, ich weiß
nicht. Ist
das
Fatalismus?
Ist das das? Ich weiß, wollte ich auch schon sagen, ne? Weil was wollen wir denn machen, wenn das jetzt losgeht, dann kann man eh nichts machen. Also müssen wir bis dahin einfach irgendwie noch gute Shows spielen. So, weißt du? Also, und Spaß haben mit den Leuten. Und natürlich muss man sich Gedanken darüber machen, wie es weitergeht. Und generell in diesem Land, das sich ja offensichtlich mit Zukunft schwer tut, muss man sich darüber Gedanken machen, was noch kommt und woher diese ganzen Ängste kommen. Und ich glaube, dass Angst natürlich auch immer darin begründet ist, dass man irgendwas verliert, was einem wichtig ist. Ja? Du hast irgendwas, das kann Besitz sein, das kann eine emotionale Nähe sein zu irgendwas und zu irgendwem. Wenn immer irgendwas am Horizont auftaucht, das sagt, ich nehme es dir weg oder es wird verschwinden, dann sind Ängste getriggert oder Ängste aktiviert, die dagegen wirken sollen. So. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, in der wir uns ja auch gerade in diesem Ländlein hier befinden, wenn das Thema Angst nicht nur zwischen uns beiden ist.
Ja, ist das dann auch vielleicht dann eine Angst vor der Angst? Also, dass...
Ja, good old German Angst.
Ja, ne? Ja, dass man, also die Angst vor Konsequenzen, die Angst davor, was Menschen in der Lage sind zu tun, wenn sie Angst verspüren. Also, das ist, glaube ich, die interessantere Kette. Ne? Also hat man wirklich Angst vor einem Virus, der ihn umbringt? Ja, der bringt dich halt um. Ne? Aber das, was dann daraus resultiert, wie die Menschen dann drauf sind und was das für eine Stimmung generieren kann, das Gleiche gilt mit Krieg, das Gleiche gilt mit Inflation, das Gleiche gilt für Lebensunterhaltskosten. Ja. Was die steigenden Lebensunterhaltskosten die größte Angst der Deutschen im Jahr 2023 war. Ich glaube, dieser Domino-Effekt und die Menschen haben Angst beziehungsweise fühlen einen Anspruch auf Gerechtigkeit.
Und aber der ist ja gelernt. Der ist ja gelernt.
Aber ist der gegeben?
Nee, eben. Wollte ich sagen.
Ja, also was am Leben soll bitte in irgendeiner Art und Weise gerecht sein?
Nichts ist gerecht. Und da sind wir ja ganz schnell wieder bei unserem, das haben wir ja letztens auch schon gehabt, dass wir darüber geredet haben, dass wir rationale Wesen in diesem irrationalen Land oder in dieser irrationalen Umgebung sind und wir deswegen ganz oft eben an unsere Limits kommen und so weiter. Und tatsächlich ist das so ein, ich habe ein Anrecht darauf, dass das so und so ist. Es gibt da einfach kein Anrecht drauf, sondern es ist sozusagen gesellschaftlich verhandelt, dass wir das so machen, wie wir das jetzt hier machen. So, und natürlich kann man sich gesellschaftlich neu entscheiden und können Entwicklungen dazu führen, dass sich das Land verändert und auch die Menschen damit sich verändern müssen. Und ich frage mich halt, warum wir uns in Deutschland gefühlt so viel schwerer mit sozusagen so progressiven Sachen tun gerade, als das in anderen Ländern ist. Also dieses schöne Wort vom ich weiß gar nicht, welcher Wirtschaftswissenschaftler es war, der gesagt hat, wenn Deutschland so weitermacht, dann leben wir irgendwann in einem Wohlstandsmuseum.
Susi würde es uns sagen, wer diesen tollen Satz geprägt hat. Ja, Susi auch aus.
Das Wohlstandsmuseum.
Das Wort Wohlstandsmuseum prägte der Ökonom Moritz Schularik und wurde danach von diversen Politikern übernommen.
Ja, ich finde es auch, das Thema Angst einfach auch spannend und es ist auch eine deutsche Sache, da wären wir wieder bei den Ingenieursdeutschen, ne? Die einfach Angst vor Kontrollverlust haben, Angst davor, nicht zu wissen, warum etwas ist, wie es ist. Hast du Angst vor dem Tod, um das Ganze mal ein bisschen größer zu fassen?
Nee. Also.
Genau.
Nicht im.
Und ich erinnere mich an eine Folge 2 Live, als wir noch bei den Kollegen von 1 Live waren. Da hatten wir nämlich die gleiche Frage und da haben wir darüber gesprochen, dass eigentlich unsere große Angst ist, dass es mit der Karriere nicht weiterläuft und dass man irgendwie nicht guckt, wie es war. Und uns die Redakteure dann, liebe Grüße an dieser Stelle, danach angeguckt haben, nach dem Motto, ihr habt nicht darüber gesprochen, dass eure Liebsten sterben, ihr habt nicht darüber gesprochen, dass Tod oder Krankheit. Und wir so, warum denn auch? Aber ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass Menschen Angst vor dem Tod haben, weil das, wie kannst du darüber überrascht sein? Das, der Tod gehört zum Leben dazu und ist immer mit dabei. Der Tod ist immer mit im Raum und sollte eigentlich nur dazu führen, dass du das meiste aus deinem Leben machst. Das hat mich als Kind schon immer völlig verwundert, wenn Menschen traurig wurden, wenn ihre Großeltern mit 91 gestorben sind, wo man sagt, ist natürlich traurig, dass dieser Person nicht da ist, aber was hast du denn geglaubt?
Ich glaube auch, dass es tatsächlich keine direkte Angst vorm Sterben ist, sondern die Angst dahinter ist immer der emotionale Schmerz, der entweder bleibt oder den andere ertragen müssen. Ich glaube, der Verlust der eigenen Existenz macht einem natürlich nur Angst, solange man lebt.
Ne? So. Ja, und macht dann das Leben kaputt. Das meine ich ja. Die Angst vor etwas zerstört.
Ja.
Das Potenzial, ein glückliches Leben zu haben.
Ja. Also man soll ja keine Entscheidung treffen in Liebe oder Angst. Ne? Also wenn du ängstlich bist und deswegen irgendwas machst, dann kann das nicht gut für dich sein am Ende. Und genauso ist es meistens auch, wenn man verliebt ist oder also in Liebe geht schon, aber in Verliebtseinsphasen soll man das ja auch nicht machen, weil man meistens einfach nicht ganz klar sieht und sich dann zu Sachen hinreißen lässt, die nicht zwingend immer ein gutes Ende nehmen müssen.
Ja, wir haben eben über Twitter und X gesprochen und da kommt mir jetzt spontan der Gedanke, dass ich auch Angst habe vor Menschen, die eine eingebildete moralische Überhöhung besitzen. Also Menschen, die von sich überzeugt sind, dass sie das Richtige tun und somit Logik und eine Zweibahnstraße in Sachen Argumente ausschließen.
Ja.
Das finde ich auch gespenstisch. Also Leute, die felsenfest davon überzeugt sind, dass das, was sie denken und tun, richtig ist und dafür sogar über vorher eingezeichnete Grenzen, ergo Gesetze gehen. Aber das finde ich in allerlei Hinsicht politisch beide Vorzeichen ziemlich beängstigend.
Das finde ich jetzt überraschend. Okay, du bist wahrscheinlich auch, was das angeht, gebrandmarktes Kind, wie man so schön sagt. Du hast dann sozusagen auch eine Erfahrung mit Leuten, die kein Argument zulassen, das nicht ihre Meinung in irgendeiner Art und Weise
stützt. Ja, aber es geht auch darüber hinaus. Also ich finde, das fängt, wenn man so den Film Zone of Interest, den Oscar-Anwärter sich jetzt anguckt, weiß nicht, ob du davon gehört hast, da wird eine Familie quasi
der Holocaust-Film,
wie so Big,
ne?
Brother. Es geht um das Konzentrationslager in Auschwitz. Ich habe ihn noch nicht gesehen, der ist auf meiner To-Watch-List, aber ist ein großer Oscar-Anwärter. Und es geht darum, dass eine Familie quasi Tür an Tür mit diesem KZ in Auschwitz wohnt und der Vater da zur Arbeit geht und da quasi in diesem Lager arbeitet und das ein 9-to-5-Job ist. Und ich habe es noch nicht gesehen, aber ja, diese Überzeugtheit von Normalität und dass so Bestialität und so wie so ein blinder Passagier in dir drin ist und du gar nicht weißt, dass er da ist, davor habe ich Schiss.
Die Gleichzeitigkeit ist, glaube ich, das Gruselige, ne? Die Gleichzeitigkeit, also um es sozusagen ganz groß zu machen, zwischen wir machen jetzt Russlandfeldzug und gleichzeitig streichle ich meinen Hund und liebe den.
Genau.
Ne? Also dieses
Kaffee trinken und keine Milch mehr im Kühlschrank und Massenvernichtung.
Richtig.
Next door. Unglaublich. Ja.
Und das ist natürlich tatsächlich im abschreckendsten oder am angstmachendsten Sinne, finde ich, faszinierend. Auf der anderen Seite ist das auch der Punkt, der Menschen dazu befähigt, das zu tun, was sie tun. Diese Fähigkeit des völligen Abkapselns von dem, was um einen rum ist und das nicht in Frage stellen, um einer Tätigkeit nachzugehen, von der man sagt, ich bin davon überzeugt, dass sie richtig ist. Das ist das grausamste Beispiel dafür.
Ja.
Der Modus, in dem diese Menschen laufen, ist, glaube ich, aber einer, den wir alle in uns tragen. Und deswegen ist es eigentlich auch so wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht, wie schief das gehen kann. Wie schief dieser Modus laufen kann.
Und welche Mechanismen, wie schnell die auch greifen, ne? Und wie schnell man in so einer Widersprüchlichkeit ist und wie sehr man ja, nicht seiner eigenen moralischen Überhöhung Glauben schenken darf. Und das fängt dann bei sowas wie bei Zone of Interest an. Das geht rüber zu schwarze Kacheln auf Instagram posten, aber andere Dinge tun, bei Primark einkaufen, trotzdem sich moralisch überhöht sehen. Also you name it. Es ist eigentlich überall, dass man die Augen davor aufhalten sollte, welche Mechanismen wie in einem greifen. Und wenn man dann sich moralisch überhöht und dann auch noch aktiv wird, also wenn man dann andere Menschen Probleme bereitet aufgrund einer eingebildeten Überhöhung, davor habe ich echt Angst, weil du durch Sachen wie Social Media auch immer ein Publikum findest. Du hast immer genug Leute im Rücken, ja, die das supporten würden. Und das ist also da gibt's auch schon Ausläufer davon, die wir so im Kleinen so sehen, wo man sagt, ui, der Mechanismus in groß und gesellschaftlich und wow.
Und wenn wir jetzt ein Stück zurückgehen, wenn wir sagen, nochmal gucken, dieses gesamte Konsequenzen für Luke-Ding, hat dir das Angst gemacht im Sinne von, dass du nicht mehr auftreten kannst und dein Publikum nicht mehr da ist? Oder war das ein Punkt, an dem das keine Rolle mehr spielte?
Auf jeden Fall. Das war eine wahnsinnige Angst. Mhm. Also die sich bis heute in so einer Art Misstrauen, ja, gegenüber Menschen. Also ich gehe mit meinem Hund am Rhein spazieren und mich guckt jemand an und ich einfach aufgrund von Erfahrungen glaube, oh, rotzt der mich jetzt an und
oder will der ein Foto.
Oder will der ein Foto. Und es ist in 99 aus 100 Fällen ein Foto und ey, geil und Hammer. Aber alles andere kann auch und ist auch schon passiert. Was ja, ist leider immer, das ist eine Angst, die so mitschwingt, aber mit der man auch lebt und mit der man auch irgendwie klarkommt. Aber weil man dann sie irgendwann mal irgendwann, also Angst ist da jetzt auch ein großes Wort. Ich glaube, Misstrauen ist da besser gefasst.
Und inwiefern ist das so eine Art Relief, wenn du jetzt wieder auf Tour gehst und siehst, die Leute sind da und es macht immer noch Spaß und wir können Spaß haben und es kann funktionieren?
Ach, Hammer. Ich glaube, umso wichtiger ist das, ne? Also vor X Jahren haben wir immer propagiert, dass wir Haltung haben müssen als Comedians. Wir müssen Haltung und hier und für die Flüchtlinge und für das und wir müssen unsere Reichweiten nutzen und dann hat man das so gebetsmühlenartig immer vorgetragen. Ich finde aktuell und mittlerweile eigentlich die viel politischere Haltung zu sagen, ich verschreibe mich dem Entertainment und der guten Stimmung.
Der Auftrag, und
das ist
als sozusagen als Stimmungsaufheller zu wirken.
Genau, also jetzt nicht irgendwie gratis mutmäßig sagen, Nazis raus, wer auch immer das ist. Ich habe dir diese Frage eh mal vorgeschlagen und du hast ja immer so einen Bogen drum gemacht. Man fordert immer Nazis raus und die Nazis hier und man wirft diesen Begriff wie so Karnevalskamelle vom Wagen. Und ich habe keine Ahnung, wer oder was die denn jetzt wirklich genau ist. Und ich glaube, in dieser Unschärfe des Begriffs, der eigentlich wahnsinnig scharf und ganz klar zu definieren sein sollte, passiert auch einiges, was ich auch gefährlich finde und vor dem ich auch Angst habe. Aber das machen wir sicherlich ein anderes Mal. Lass uns doch mal diesen Pfad der Angst verlassen und zu was viel Schönerem kommen, nämlich warum ich mich auch mit Angst befasse, ist mein kleines Side-Business, was ich aufgebaut habe, nämlich ich eröffne Escape Rooms.
Das hast du mir ja neulich schon mal so in der Hand erzählt.
Ja, in der Stadt Hamburg wird es bald ein Escape Room von und mit mir geben und die sind alle horror-themed, da werden Schauspieler aktiv sein, die einen Moment, quasi.
Das klang jetzt irgendwie falsch. Von und mit, das heißt, du bist Teil des Horrors da drin oder was?
nein, das wäre ja dann nicht gespenstisch und da hätte man ja keine Angst, wenn ich da drin wäre. Dann würde man ja total lachen und sagen, hier ist die Stimmung großartig. Kommt drauf an, wer da drin ist. Aber ich befasse mich viel damit und es geht darum, die Menschen mal wieder spüren zu lassen, echte Emotionen zu haben, raus aus der Digitalisierung, raus aus den Filmen und Apps und der Bildschirm-Emotionalisierung, sondern rein in haptische Erlebnisse, in einen echten Raum, immersive Dinge zu erleben, Schlösser zu öffnen, Rätsel zu lösen, Angst zu spüren.
In der Gruppe agieren.
In der Gruppe, ja, das ist eine Teambuilding-Maßnahme, das kann man mit seinem beruflichen Umfeld machen, mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit seiner Partnerin, man kann Dates da verbringen, als Freunde, als Impro-Gruppe, also alle können da durch und ich habe mich mit verschiedenen Aspekten der Angst auseinandergesetzt, um ein Narrativ zu bauen für diese Räume und eins, und da sind die Amis oder die englische Sprache natürlich wieder viel, viel feiner, weil sie mehr Worte haben. Es gibt die Angst, die sogenannte auf Englisch Apprehensiveness.
Ja.
Und lose über, es gibt kein eigenes Wort dafür, ist es die Angst, dass dein Handeln direkte Konsequenzen
mit sich trägt. Ja.
Und ich habe einen in der Vorbereitung ein Escape Room oder so ein Escape-Erlebnis in Belgien gespielt, auf einem umgebauten Güterbahnhof, wo man mit einer Maschine, also man hatte wirklich wie so eine Art, es war wie so ein Enterhaken, den man an so Drähte dran machen müssen, die überall in einem alten Waggon gespannt waren. Und wenn man sich ausgeklinkt hat, um quasi zu wechseln, um auf einen neuen Draht zu kommen, um sich zu bewegen, weil das waren einzeln gespannte, man musste immer so wechseln, kam ein Countdown. 5, 4, 3, 2, und dann musstest du dich rein, damit der Countdown auf, weil wenn dieser Countdown auf 0 geht, kommen Menschen und die wissen dann, wo du bist und nehmen dich fest und packen dich in einen abgetrennten Raum. Und diese Angst davor, etwas zu machen, was eine direkte Konsequenz hat, ist eine ganz andere Angst, als wenn dir jetzt zum Beispiel jemand ins Gesicht schreit oder so ein Jumpscare oder sowas.
Ja.
Also diese ständige, so wie so eine 30% Angst, die so ein bisschen wie so eine Glut in dir lodert, kann über Stunden viel, viel schlimmer sein als, also der Klassiker ist so unterm Bett verstecken und du siehst nur so Füße an Leuten, die um das Bett rumlaufen und dich suchen. Das ist so apprehensive.
Aber ich habe sowas ja noch nie gemacht, weil wie echt ist denn diese Emotion? Du hast das ja auch alles oft gespielt und gemacht. Ich kann mich gar nicht vorstellen, dass mich das wirklich erreicht, weil ich habe immer schon mal das Problem gehabt, dass ich so mit, ich meine, da war ich 15, 16, da sind wir durch Geisterbahn gefahren und alle haben geschrien und ich dachte so, ja, ist doch klar, ist eine Geisterbahn, ist doch klar, hier versuchen sie mich jetzt zu erschrecken und irgendwie hat mich das nicht erreicht. Ist das im Escape Room anders? Ist es, also erreicht einen das automatisch, weil man live in diese Situation gebracht wird, dass man das nicht mehr hinterfragt oder?
Also ich kenne den Mechanismus bei Filmen.
Ja.
Wenn ich Filme gucke, habe ich auch dieses, ich sehe den Aufnahmeleiter, der da unten auf die Uhr guckt und sagt, das Auge, das knipsen wir hier noch durch und dann wird hier mit der Säge noch die Achillesferse durchgeritzt und dann ist aber Lunch. Ich glaube, dass das aber tatsächlich Schutzmechanismen sind.
Ja.
Ich glaube, dass wir...
Klar.
Also ich habe als Kind... mal durch den Türspalt meiner Eltern auf dem Fernseher den Film Fargo gesehen.
Ach du Scheiße.
Von den Coen-Brüdern, wo Steve Buscemi, der Schauspieler, so einen Holzhäcksler durchjagt und die Füße gucken oben raus. Und
wie alt warst du?
Und auch The Shining. Ich glaube, 8 oder 9. Auch das Bild von The Shining, wo die Frau in der Badewanne sitzt, dem Stanley Kubrick-Film von dem Stephen King-Buch.
Ja?
Die Frau in der Badewanne, die beiden Zwillinge auf dem. Das sind Bilder, die sich so eingebrannt haben, die so eine Angst gemacht haben, dass wir vielleicht deswegen sagen, ach ja, das ist ja alles nur ein Film. Und ähnlich bei dir wahrscheinlich zu sagen, ah ja, das ist die Geisterbahn. Wenn man sich aber darauf einlässt, man muss ein bisschen die Welt kaufen. Wenn du quasi dich einlässt und sagst, okay, ich lasse mich fallen, ich lasse quasi diese Kontrollinstanz los, dann kann man ein immersives Erlebnis haben. Und je besser der Escape Room, desto besser gelingt das auch.
Aber wo du es gerade sagst, tatsächlich hatte ich auch einen Film, der das für mich mit den Ängsten also richtig ans Limit gebracht hat. Das war mein, wie alt war ich denn da? Da war ich vielleicht 10. Da hat mein Cousin mich im Prinzip dazu gezwungen, Critters zu gucken. Diese kleinen fleischfressenden Monster aus dem All, die einfach Menschen angesprungen haben und die bis auf den Knochen abgenagt haben.
Oh wow, sagt mir jetzt gar nichts.
Critters war für mich...
Susi, was ist Critters?
Die Critters ist ein Sci-Fi-Horrorfilm von 1986 über kleine, gefräßige Aliens, die auf der Erde landen und eine Kleinstadt terrorisieren. Eine Familie muss sich verteidigen, während Kopfgeldjäger aus dem All versuchen, die Aliens zu stoppen.
Also eine sehr, sehr gruselige Horror-Verfilmung. Aus heutiger Sicht würde man fast eigentlich Trash sagen, aber diese kleinen hässlichen Viecher haben mich wirklich in 3 Tage in meinen Träumen verfolgt. Ne? Das hat mich wirklich, und das ist aber wirklich der letzte und einzige Film, an den ich mich erinnern kann, bei dem ich mich gegruselt habe, wo ich mir wirklich in die Hose geschissen habe, fast vor Angst. Das ist
ja
krass.
Vielleicht, weil ab da die Ratio gegriffen, das ist nur ein Film,
ja,
es ist nur
ja,
ein Film,
ja, ja.
Es ist nur ein Film.
Ja, das ist geil. Und es ist ganz interessant mit den Escape Rooms, diese Entwicklung dahin und so weiter, das war ja, sagen wir mal, vor 10, 15, 20 Jahren nicht so ein großes Thema. Die Form des Live-Entertainments, ne? dass man sich irgendwo wegsperren lässt. Und das hat sich schon verändert. Und ich glaube auch, dass auch das, was wir machen und so, das wird sich schon, glaube ich, auch nochmal verändern müssen oder wahrscheinlich wandeln, weil wir sind ja im Prinzip, sind wir ja in Dopamin-Konkurrenz mit jeder Form von digitaler Unterhaltung. Also muss es in irgendeiner Form eine Unterscheidung geben zwischen den beiden Ebenen oder irgendwann muss das eine auf das andere abfärben, so. Und wir erleben ja jetzt schon, dass die Form, wie Leute Stand-Up-Comedy wahrnehmen oder konsumieren online, unterscheidet sich ja eigentlich massiv davon, wie so eine Live-Show tatsächlich funktioniert. Ja, also diese 20, 30 sekündigen Clips aller Crowdworking, wo kommst du her und so weiter, es gibt ja im Prinzip nur noch Warm-Ups. Also das ganze Internet ist voll mit Warm-Up. So was man früher gemacht hat, um das Publikum sozusagen zu connecten und kennenzulernen, um danach eine Show zu spielen. Und das ganze Netz und alle Social-Media-Plattformen sind voll mit Warm-Up. Und wir haben wirklich Weltklasse Warm-Upper, aber bei Stand-Up wird's knapp.
Ja, wir haben super Warm-Up, aber kein Content.
Ja. Also, so, und aber die große Frage ist halt...
Kein Inhalt.
Ja, die große Frage ist halt, offensichtlich braucht man ja auch kein Content in dem Sinne, sondern diese Warm-Up-Geschichten, dieses Improvisieren ist natürlich ja auch eine Fähigkeit, aber diesen Teil sozusagen so überbetonen reicht aus für bestimmte Teile, um genug Leute zusammenzubekommen, die sagen, das gucke ich mir jetzt mal live an. So, das habe ich noch nicht so richtig geschaut, ob das nur so ein Trend ist, der sich dann immer wieder wandelt, wenn dann irgendeiner kommt und geilen Content liefert, fangen dann wieder alle an, geile Bits zu bauen und zu liefern.
Ja, das Pendulum schwingt auf jeden Fall da wieder zurück, da bin ich mir ganz sicher. Ja, klar, weil du auch irgendwann mal alle, also Warm-Up, es ist halt auch einfach es ist so ein bisschen, es gibt so Künstler, mit denen dreht man eine Runde.
Ja.
Die, wo man sagt, man verliebt sich so und dann geht man so hin und dann merkt man, gut, das ist...
One-Night-Stand.
Exakt, genau, es gibt Fast-Food und es gibt... nachhaltiges Essen.
Ja.
Und man sollte als Künstler, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir Zweiteres sind, aber man sollte als Künstler Zweiteres auf jeden Fall anstreben. Und du sagst so Dopamin, ne? Also da habe ich auch so ein bisschen Angst vor, beim Thema zu bleiben, davor, dass wir einfach so Dopamin gesteuert sind, dass alles andere quasi fad wirkt, ne? Also dass wir nur noch in so einer Heavy-Metal-Überforderung, medialen Heavy-Metal-Lautstärke überleben können und alles andere uns so ein bisschen überfordert. Ich habe hier ein paar Ängste noch aufgeschrieben.
Ah ja, gut.
Die absurd sind.
Warte, du hast
Arachibutyrophobie.
Du hast auch eine Liste mit den Top-Ängsten der Deutschen. Habe ich das richtig mitbekommen?
Lebensunterhaltskosten, Platz 1.
Ja.
Platz 2. Ich glaube, die haben unseren letzten Podcast gehört. Wohnraum.
Ah, guck mal. Ja, ich sag doch, das ist ein heißes Thema, sag ich dir.
Ja. Und Leistungskürzungen, Platz 3.
Ah ja. Aber Zuwanderung so ist keine große Angst.
Nicht Top 3.
Das ist auch schon erstaunlich eigentlich, dass das sozusagen nicht direkt genannt wird, obwohl wir ja medial im Prinzip über nichts anderes diskutieren.
Das war 2015 oder 16, ich habe die Statistik jetzt nicht mehr ganz vor Augen, ich habe so ein bisschen in Vorbereitung auf die Sendung das mir vor Augen geführt. Ich glaube 2015, 16 war die größte Angst in einem Jahr die Konsequenzen von zu viel Zuwanderung.
Ja.
Also ja, es muss ja 15, 16 gewesen sein.
Ja, interessant.
Aber dann war es auch Trump, war ein Jahr Terrorismus.
Na, Trump haben wir ja zum Glück überstanden. Mann, Mensch.
Ja, oder? Alles halb so wild.
Scheiße, das ist...
Ja, und Lebensunterhaltskosten, Wohnraum und Leistungskürzungen, alles Dinge, die uns nicht tangieren, deswegen bauen wir Escape Rooms.
So. Es ist ja tatsächlich so, man muss sich ja in seiner privilegierten Position schon ab und zu nochmal bewusst werden. So, das ist ja auch Teil... wir haben es ja neulich schon mal gesprochen. Wenn dann MIT im ZDF erklärt, warum Populismus böse ist und warum wir uns alle darauf einigen sollten, dass diese Demokratie toll ist, dann ist das so wie so eine Beruhigungspille von jemandem, der all die Probleme, die die Leute da draußen haben, überhaupt nicht kennt. Weil du denkst, also wozu, was erzählt sie mir da? Und so schön und löblich sozusagen der Ansatz ist, für Aufklärung sorgen zu wollen. Hast du die Sendung gesehen über Populismus, die sie gemacht hat? Das guck dir mal, das ist wie Kinderfernsehen. Ich wollte das dann gucken, weil ich die ja eigentlich mag und auch für schlau halte und so. Dann habe ich da so reingezwitscht und dachte so, Alter, warum? Also du kannst die ganze Sendung auch einfach so, wie wir jetzt gerade uns beide unterhalten, im Prinzip ein Handy in die Hand nehmen und eine Kamera filmen, textlich, mehr ist es nicht. Warum hat die Publikum? Weil die performt ja nicht wirklich. Wozu müssen irgendwelche komischen Darsteller jetzt Sketche nachspielen auf der Bühne? Wirklich, wie schlecht ist Impro-Theater? Bühnensketche gespielt, die danach das Thema erklären, über das man redet. Und ich denke, Alter, macht ihr hier Sendung mit der Maus? Nee, ist ja für Erwachsene und angeblich schlaue Menschen. Also, Hat mich ein bisschen geärgert, weil ich habe ehrlich gesagt mir ein bisschen mehr darüber und drunter versprochen. Populismus erklären und so, schön und gut, aber was machen wir denn damit? Das hat sie mir nicht gesagt. Also was machen wir denn damit, dass Populismus da ist und offensichtlich ja funktioniert in der politischen Willensbildung? Und die Angst, dass das in die falsche Richtung geht, ist ja eigentlich das Thema. Und darüber hätte sie eigentlich mal eine Sendung machen sollen. Aber gut, wer bin ich? Ich bin ja nicht der Chef von MIT.
Nein, nein. Gott sei Dank.
Welche Ängste wolltest du mir, welche Ängste wolltest du mir jetzt vorlesen?
Ein paar weirde Ängste, die ich noch gefunden habe. Arachibutyrophobia ist die Angst, dass Erdnussbutter an deiner Mundhöhle klebt.
Ach. Ach, guck mal.
Was ich zumindest total geil finde.
Ich wollte es jetzt so nicht sagen. Ist das schon wieder ein Fetisch, wenn man...
Ist geil.
Wo kommt das her? Warum findet man das geil, wenn das so im Rachen klebt?
Es war auf jeden Fall eine amerikanische Seite. Deswegen glaube ich, es kommt auf jeden Fall daher, wo die Menschen einfach so bescheuert sind. Da werden auch jeden Tag 4 neue mentale Krankheiten entdeckt, also Amerika.
Vielleicht ist auch einfach mal ein sehr, sehr dicker Amerikaner an Erdnussbutter genau so erstickt. Das wird es wahrscheinlich sein.
Und Erdnussbutter ist auch 2010 oder 90er Jahre der neue heiße Schutt ist weiße Mandelmus.
Oh, wow.
Das ist viel geilere Erdnussbutter. So, nächste ist Nomophobia, die Angst ohne Handy zu leben.
Ah.
Arithmophobia, die Angst vor Zahlen.
Interessant, ja.
Ja.
Was soll passieren mit so einer Zahl? Man ist überfordert, man kann die nicht einordnen. Man weiß nicht, was die Zahl sagt.
Also Angst davor, einfach Zahlen zu sehen, vielleicht, was einen da triggert.
Doch, pass auf, guck mal, es ist ein relativ simples Beispiel sozusagen, wenn man über Deutschland die letzten Monate gelesen hat, dann war ja ständig irgendwie diese Zahl 60 Milliarden fehlen. Ne, es fehlen 60 Milliarden im Steuerhaushalt, weil der Trick, den der Kanzler machen wollte, nicht funktioniert hat. Und uiuiui, wo kriegen wir 60 Milliarden her? Und Leute, wenn man dann auf X und so guckt, kommentieren völlig verstört, ja mein Gott, 60, wo soll der denn 60 mehr an? Und so, denken so, Alter, der Bundeshaushalt, das, was die an Steuern einnehmen im Jahr, waren 1000 Milliarden. 1000 hat Deutschland eingenommen. 1000 Milliarden. Und ich sag mal so, da kann man schon mal 60 Milliarden irgendwo noch finden.
So. 1000 Milliarden klingt wie so eine Zahl, die so ein Neunjähriger sagt.
Ja, Dr. Evil. 1000 Milliarden. So. Ja, also die falsche Einordnbarkeit von Zahlen macht Angst, das glaube ich. Wenn man also von Flüchtlingswellen spricht und dann sagt, es kommen 400.000, dann klingt es uns wahnsinnig dramatisch. Wenn man dann hochrechnet, Moment, wie viel ist denn das? Auf wie viel kommen wir denn da? Das ist jetzt eigentlich, das ist schon machbar in einem Jahr, in einem Land mit 80 Millionen. So.
Ja, aber einfach so große Zahlen einfach umherwerfen, das. Ist das dann Angst oder ist das Überforderung?
Ja, Überforderung macht ja Angst. Da sind wir ja in der Kette.
Ja, richtig. Ja. Ablutophobia ist die Angst vor Badewannen. Das kann ich verstehen.
Also ernsthaft?
Ich hasse Baden. Moment. Ist, also du bist ein Badetyp.
Ja,
ne?
Natürlich.
Ich hasse Badewanne überall. Ich habe eine Badewanne hier. Ich wohne seit 3 Jahren in dieser Bude. Ich war nicht einmal da drin. Ich hasse
Frevel.
Baden.
Frevel.
So, das ist eine ganz eigene Folge. Das Ding machen wir.
Alter.
Das Ding machen wir mal gesondert auf.
Alter. Das ist jetzt aber du. Jetzt fühle ich mich hier wie Lanz und Precht letzte Ausgabe. Da ging es auch richtig hart zur Sache gegeneinander. Alter.
Oh ja, was?
Ja, da ging es natürlich wieder um die Ukraine und so. Und so sehr ich Precht ja schätze und so, aber als Militärexperte, schwierig. Da lag er schon ein paar Mal hart daneben. Und Markus Lanz war auch hörbar erstaunt über bestimmte Einschätzungen, hat dann aber wirklich argumentativ den Richard gut zerlegt in der aktuellen Folge. Und man muss andersrum sagen, Richie hat ordentlich Widerspruch zugelassen. Das ist ja auch nicht immer so bei ihm. Also er hat ordentlich zugehört und hat gemacht. An dieser Stelle empfehle ich die Zusammenfassung dieses Podcasts mit dem schönen Titel Richard, wo erreiche ich dich? Für den man auch voten kann. Und zwar, wo kann man da voten? Wir sind irgendwo nominiert mit diesem Podcast. Susi weiß sowas. Ja, Susi weiß das.
Ja, Susi ist sogar mit drin in diesem Podcast, deswegen Susi, hau mal raus.
Ja, der Podcast Richard, wo erreiche ich dich? Von und mit Ingmar Stadelmann, Andreas Lorf, Max Burg und Sophia Albers ist nominiert für den Goldenen Blogger 2024 als bester Podcast. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegen mir allerdings keine Informationen über das Voting-Verfahren vor. Viel Glück. Ich drücke beide Daumen.
Ja, Glückwunsch, Mensch. Ja, also Andreas O. Loffilov und Ingmar B. Stadelmann.
Und sind noch ein paar andere
dabei. Rolf oder so heißt du, ne?
Was, Rolf? Horst Heinz.
Nee, Horst Heinz hast du.
Rolf ist auch nicht so schlecht. Nenn mich ruhig Rolf. Luke, nach all den Jahren. Ich arbeite mit Rolf Stadelmann zusammen.
Irgendwann Rolf Stadelmann. Ja, ich wusste, du hast so einen alten Mittelnamen. Sehr gut. Ist mir nur leider empfallen. Mach doch auch den einen Buchstaben.
Ne, bei mir wären es ja zwei. Das wäre HH, das wird schon wieder schwierig.
Ah, das ist ja gut. Ja gut, hättest du wahrscheinlich bessere Zuschauerzahlen in Sachsen. Ich habe eine Angst, die mich mein Leben lang begleitet.
Oh, jetzt.
Und das ist, und zum Abschluss, es ist, ich habe so ein bisschen latente Sozialphobie. Ich glaube, das haben aber alle Comedians.
Ja.
Also wir haben ein bisschen Angst vor dem Scheinwerferlicht in sozialen Situationen und lieben aber das Scheinwerferlicht auf der Bühne, weil wir da das Licht kontrollieren
Richtig,
können und quasi
ja.
da in kompletter Kontrolle der Situation sind. Sobald es ein bisschen unkontrollierbar wird, finden wir das komisch. Und ich habe immer eine Angst davor, dass wenn ich zu spät in ein Restaurant oder zu Freunden oder in eine Kneipe oder so komme, dass kein Stuhl für mich da ist und ich am Nebentisch fragen muss, kann ich den benutzen, kann ich den und das dann. Alter. Jedes Mal, wenn ich ins Restaurant gehe und, oder in eine Kneipe oder wo irgendwo trinken gehe oder mich mit Leuten treffe, habe ich immer diesen Gedanken und das stresst
Gibt
mich.
Es dafür einen Namen?
Nee,
den haben wir noch nicht.
Ja, der wird dann nach mir.
Lukophobie.
Wird dann nach mir führen. Ich glaube, Lukophobie ist nochmal was anderes, aber. Dazu auch nochmal.
Das heißt, du hast einfach Angst, dass du ständig Reise nach Jerusalem spielen musst.
Ja, dass kein Stuhl da ist.
Was ist das überhaupt für ein Titel für dieses Spiel? Das habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Warum heißt das denn, wenn man einen Stuhl wegnimmt, Reise nach Jerusalem? Weil es immer weniger werden? Das wäre ein relativ zynischer Name dann. Das ist, oder? Das ist also. Es ist ja so. Warum heißt das Reise nach Jerusalem?
Warum heißt das Reise nach Jerusalem?
Ja.
Ich trau mich
nicht, also, sie zu fragen. Ich hab Angst.
Ja, und alle Gags, die jetzt einen so in den Kopf reinschossen, sind so
falsch.
Nee.
Also ist alles aber falsch. Vor allem aber ist geil, wie wir beide auf die Bremse drücken und denken so, wow, okay. Ist, wir machen Stopp an der Stelle.
Okay, ich springe hier mal ungefragt rein. Der Ursprung des Namens des Spiels Reise nach Jerusalem ist nicht ganz geklärt, wobei manche eine Verbindung zu den Kreuzzügen oder zur zionistischen Migration nach Palästina sehen. Eine andere Theorie, die nicht den Namen, sondern den Ursprung des Spiels betrifft, geht auf das Strategikon des Maurikios zurück, welches es als Methode zur Identifizierung feindlicher Spione beschreibt. Ironisch wird eine ähnliche Methode im ersten Asterix-Band für das Gegenteil verwendet.
Lass uns über das Thema sprechen, was wir letzte Woche schon angeteasert haben.
Richtig, denn das zweite Thema habe ich jetzt am Start und wir haben es ja letzte Woche schon mal angeteasert und gesagt, da müssen wir mal ausführlich drüber reden. Das ist im Prinzip die Schulzeit und ich will es runterbrechen auf zwei Fragen, die ich dabei habe, nämlich die Frage, wer oder was, hätte ich was gesagt, nee doch, wer war dein Lieblingslehrer und warum? Mhm. Und welches Ereignis in deiner Schulzeit hat dich am meisten geprägt?
Also zum einen gibt das sehr mit der Angstfrage geht das sehr gut einher, weil ich habe einen wiederkehrenden Traum und das schon seit Jahren und der ist in der Schulzeit verankert und das ist der Klassiker von ich bin kurz davor in eine Prüfungs-Klassenarbeitssituation reinzugehen
und kein Stuhl ist da
und das wäre ja noch irgendwie okay. Ich habe große Angst davor, aber das ist ein Scheiß zu dem, was ich dann immer in meinem Traum habe. Nämlich dieses, ich bin nicht vorbereitet. Ich weiß gar nichts.
Wiederkontrolle.
Und rede noch mit irgendeinem schlauen Menschen so 5 Minuten vor der, es ist auch immer diese Panik, dieses okay und also und wenn man das aber durch Null teilt, ist dann aber nee, aber warte mal, wenn das umgekehrte Vorzeichen, aber bei der Steigung musst du und so 3% sind so da.
Ja.
Also es ist nicht dieses, ich weiß gar nichts, sondern es ist so, stimmt, da war was. Kriege ich das reproduziert? Ich glaube nicht. Also diese leichte Hoffnung von, irgendwie könnte ich das doch hier durchkommen, aber nee.
Ja.
Und das ist eine Panik, in eine Situation zu kommen und nicht vorbereitet zu sein, nicht die Kontrolle zu haben, wie du sagst. Und der Bruder dieses Traums, den habe ich auch, das ist, dass ich Teil einer Theatervorstellung bin. Der Saal ist voll, alle warten und es ist diese 3 Minuten vor Show-Atmosphäre und ich habe keine Ahnung, was gespielt wird. Ich gehe durch Text, ich gucke mir die Bücher an und sag, Alter, was? Und alle anderen sind immer entspannt. Ja, ja, das wird schon, musst du so und so machen. Haben wir doch geübt, das ist hier ja, der alte Hamlet-Text. Wie nochmal? Große, große Angst, werde ich immer schweißgebadet wach. Habe ich bestimmt einmal bis zweimal im Monat diesen Traum.
Krass. Also ich habe, ja. Ich habe lustigerweise was Ähnliches, aber es funktioniert anders und es basiert darauf, dass es mir wirklich passiert ist. Ich habe es mal geschafft, in der 9. oder 10. Klasse für eine Geschichtskurzkontrolle das komplett falsche Kapitel auswendig zu lernen. Das, ich habe einfach nicht gecheckt, dass das gar nicht drankommt und habe das erst sozusagen mit der Ausgabe des Fragenzettels, den sie uns gegeben hat, die Geschichtslehrerin, ja. Habe ich gecheckt, Alter, du weißt alles über den 30-jährigen Krieg, aber das kommt gar nicht dran. Das, darum ja. Ging es gar nicht. Ich dachte, wir machen eine Kurzarbeit über... Nee, machen wir nicht.
Ganz anderes Fach.
Ja.
Du bist Physik. Du bist hier bei Physik, Ingmar.
Ach so, scheiße.
Oh, shit.
Das hat mich sehr geprägt. Da habe ich da so eine, das habe ich ganz lange mit mir in der Schule rumgetragen, dass ich immer, wenn so Arbeiten waren und so weiter, wo ich eigentlich keine Prüfungsstress oder Prüfungsangst nicht so hatte, aber diesen Moment, wenn immer sozusagen die Fragen oder die Arbeitszettel ausgegeben werden, diesen Moment, oh Gott, kommt jetzt das, was du gelernt hast? Oder hast du wieder das Falsche?
Oh Gott, ja.
Und das finde ich so ganz schon faszinierend, weil das ja eigentlich auch gar nichts mit, das ist ja eigentlich gar keine Form von Bildung, das ist ja auswendig lernen. Das ist, weißt du, dieses möglichst fleißig auswendig lernen, Zahlen drauf haben und so. Das sind ja alles so Sachen, die die Kids heute gar nicht mehr machen müssen eigentlich, weil was immer sie wissen wollen können, können sie jederzeit erfahren, künstliche Intelligenz wird ihnen den Rest erklären. Es ist, Fleiß wird, glaube ich, weniger eine Rolle spielen in Zukunft.
Ja, ich glaube, genau das, was du da gerade beschrieben hast, ist ein großer Knackpunkt in Bildung. Ne? Also, dass man stoisches Auswendiglernen begünstigt, wenn man sagt, das musst du einfach drauf haben. Und wenn du dann die falsche Diskette einlegst, dann bist du quasi wertlos.
Ja.
Obwohl du ja exakt den gleichen Arbeitsaufwand betrieben hast, wenn nicht sogar mehr oder sehr gut vorbereitet wäre für eine komplett andere Sache.
Ja,
ja, das ist, glaube ich, echt ein großer Teil davon. Ne?
Mhm.
Das vor allem, weil Schüler und Schülerinnen, die das gut beherrschen, im Leben gar nicht zwingend die sind, die jetzt besonders weit kommen oder große, spannende Karrieren sind. Also bereitet die Schule und so, wie sie gestaltet ist, eigentlich den Menschen auf das echte Leben vor.
Es ist, ja, da gibt es ja wahnsinnig viele Untersuchungen dazu, dass es bei Menschen, die so sagen wir mal kreativ veranlagt sind, ganz früh ganz starkes Frustpotenzial aufbaut und die eigentlich nie die Chance haben, in ihrer Schulzeit an ihr Potenzial zu kommen, weil das einfach nicht gefordert ist. Weil Kreativität kein wirklicher Teil von Lernprozessen ist. Also auch nicht, wie man Kreativität benutzt. Das ist ja noch viel interessanter. Also, dass man, es gibt Menschen, die sind sozusagen natürlich gesegnet mit irgendeiner Form von Fantasiefähigkeit, Kreativfähigkeit, weil die als Kind so aufgewachsen sind, ja, in so einem Rahmen. Mhm. Das heißt immer noch nicht, dass die in der Lage sind, das optimal zu nutzen und was sie damit machen und was sie damit können. Und das ist ja eigentlich viel, viel dramatischer, dass man sozusagen jemanden, der unfassbare Fähigkeiten hätte mit einem Pinsel und einem Blatt Papier, dass man dem sagt, aber wir bereiten dich im Prinzip auf eine Bankerkarriere vor. So, und da muss man sich wirklich fragen, ja. Ich glaube, wir sind ja beide lange raus und alles, was ich so höre von meinen nicht nur Neffen, passiert aktuell wahnsinnig viel an Schulen, weil sie auch mittlerweile gezwungen sind, dadurch, dass die künstliche Intelligenz so weit ist und so viele Teile beeinflusst, wird sich unser Schulsystem gezwungenermaßen in den nächsten 2-3 Jahren in einer Form wandeln, wie es das wahrscheinlich die letzten 30-40 Jahre nicht gegeben hat. Anderes geht's auch nicht. So, es wird halt einfach viel mehr Platz für so Sachen wie der Umgang miteinander. Was ist Empathie? Wie funktioniert das? Ja, all diese Sachen kann man viel, viel mehr Zeit mit verwenden, weil man einfach schlicht nicht mehr darauf angewiesen ist, dass die auswendig lernen, von wann bis wann ging der 30-jährige Krieg und so weiter. Diese ganze Zahlenfickerei, das wird einfach viel, viel weniger Platz einnehmen.
Ich habe die Angst, ne, apropos, dass diese langsamen Mühlen des Schulsystems und deutscher Bürokratie dazu führen werden, dass man das so privatisiert. Also dass vielleicht das Geld dann auch wieder eine Rolle spielt, dass die schlauesten Menschen irgendwann mal Bildung und Schule als Geschäftsmodell sehen und sagen, ey, wir können reichen Menschen die Art, also wenn man jetzt schlaue Menschen zusammensetzt und sagt, baut mal bitte einen Ort, wo die Kinder zwischen 6 und 18 Zeit verbringen, um aufs echte Leben vorbereitet zu werden. Das würde relativ wenig mit der Schule von heute zu tun haben. Man könnte am Reißbrett jetzt, und es wäre gar nicht so kompliziert, etwas bauen, was viel, viel besser, effizienter, erfolgsversprechender und fast schon ein Invest in die Zukunft wäre. Weil es ja einfach nur, das sind ja 6 bis 18, das sind 12 Jahre. Das ist jetzt gar nicht so lang. Und ich glaube, dass das leider mit Geld dann, dass Geld da eine Rolle spielen wird und dass man Privatschulen, ganz verschiedene kleine Privatschulinseln und Kleinods bauen wird, wo man sagt.
Ist ja jetzt schon. Gibt es ja jetzt schon im ganz großen Maße und so weiter. Und ich kenne auch Eltern, die sagen, ey, mein Kind hat gar nicht mehr Englisch in der Schule gelernt, sondern eigentlich auf TikTok, weil es die Lieblingsvideos alle nur auf Englisch gab. So. Ja, ja. Und das ist aber, ich glaube, dass das nicht schlecht ist, weil am Ende wird dieses Schulsystem entweder überflüssig oder es wird sich im Wandeln. Weil. Und das ist ja das Geile einer künstlichen Intelligenz eigentlich. Und das ist sozusagen die nächste Revolution, über die viele noch nicht nachgedacht haben oder noch nicht die Chancen erkannt haben, glaube ich, weil es sorgt für so eine Art Waffengleichheit für alle. Weil jeder, egal wie reich oder arm er ist, hat mit der Form der künstlichen, haben wir das schon erlebt, einmal mit Waffengleichheit, technologisches Niveau, was das Smartphone angeht, die Handys angeht, Rechner angeht, Rechenleistung, die du auf deinem Handy jetzt hast, die hatte früher, was heißt früher, das ist ja nicht ewig her, war höchstens NASA-Standard. Das hat einfach jeder in seiner Hosentasche jetzt. So.
Ja, also ich erinnere mich an den Satz, den Mathelehrer in meiner Kindheit gesagt haben, das musst du im Kopf können, wirst nicht immer einen Taschenrechner mit haben.
Ja. Pustekuchen. So. Ja. Und es ist, du kannst so reich sein, wie du willst. Du kriegst nur den besten Handystandard, den auch sich jemand mit einem ganz normalen Einkommen leisten kann. Ja. Das ist sozusagen eine technologische Revolution, die so ein Smartphone erreicht hat. Das ist auch eine Form von Demokratisierung. Und bei künstlicher Intelligenz wird es auch so sein. Wenn einfach jeder auf einmal die Chance hat, immer das beste Team an Experten um sich herum zu haben für alle Aufgaben, die du hast. Und das ist auch geil. Und wenn Kinder damit aufwachsen, werden die ganz anders ihre Potenziale ausnutzen können. Wenn Kinder sozusagen nicht mehr darüber nachdenken müssen, oh Gott, wer kann mir denn jetzt am besten Englisch beibringen, damit ich das lerne? Oh Gott, ich habe Probleme in Mathe. Wie kann mir denn irgendjemand erklären, wie das funktioniert? Du hast den Besten, wie alle, der Welt, der ist einfach da, per künstliche Intelligenz, den besten Lehrer, den du brauchst, zu jeder Zeit. Und es wird dir auf jeder denkliche Art und Weise jemand so beibringen können oder diese künstliche Intelligenz wird dir das so erklären können, dass du es danach beherrschst und so weiter. Du hast irgendeine Idee für irgendein Projekt, du musst dir nicht mehr irgendwie Leute zusammensuchen, die sich auskennen, du hast diese künstliche Intelligenz und kannst an deinem Projekt direkt rangehen und arbeiten. Also, und das ist ja auch das Spannende daran, dass das eben die Produktivität einfach auf ein ganz neues Level heben wird und dafür sorgen wird, dass eben tatsächlich doch noch Wachstum möglich ist, wo andere gesagt haben, es gibt gar kein Wachstum mehr in dem Bereich. Es wird in jedem Bereich Wachstum geben, einfach weil die Produktivität mit einem Faktor steigt, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, der unvorstellbar noch vor 10 Jahren war. So.
Ich finde die künstliche Intelligenz, und da wären wir jetzt beim Thema Bildung, sollte eine Abfragefunktion haben. Also da wären wir jetzt auch bei dem Vorschlag zur Verbesserung der Welt, dass die KI zurückfragt, und jetzt erklär du mir das mal.
Kannst du das jetzt?
Schreib mir das mal hier rein, wie das wirklich funktioniert. Und dann,
ich glaube, es geht schon.
Erklärt man, du kannst Osmose oder sonst.
Genau.
Und dann sagen die, ja, richtig, da hast du noch einen Fehler, das und das und das und das. Also, dass man kann KI dir nicht nur die Antworten geben, sondern kann die KI dir wirklich Wissen vermitteln. Das wäre so der Next.
Genau.
Step. Ich glaube, da gibt es ein Stoppschild irgendwie, dass man für Kinder eben nicht einfach blind erklärt, sondern das Wissen wirklich vermitteln kann.
Momentan ist es ja nur so, dass man im Prinzip das, was dir die KI gibt, überprüfen muss, ob es stimmt. Ja? Also du musst sozusagen nochmal gegenchecken, ob alle Fakten, die sie dir gibt, tatsächlich Fakten sind oder ob sie sich selber was ausgedacht haben, was plausibel klingt. Das passiert ja noch so. Aber die ganze Form der Schule und so, das wird sich einfach wahnsinnig verwandeln. Also auch ich hoffe ja echt inständig, dass wir von diesem gesamtpreußischen, autoritär geprägten von vorne Unterricht, dass das irgendwie in den nächsten 2-3 Jahren einfach stirbt, weil das einfach das. Also ich weiß auch nicht, warum wir daran so lange festhalten und warum wir da so dran drin, weil das hier schon seit mindestens 20 Jahren einfach Kinder nicht mehr auf das vorbereitet, was tatsächlich stattfindet und was am Ende wichtig ist. So.
Hast du irgendwas aus deiner Schulzeit, wo du sagst, das hat mir wirklich geholfen, jetzt für mein erwachsenes Leben?
Ja, da gibt's, also es gibt so ein, zwei Sachen, die sehr einprägsam waren im positiven Sinne. Es gibt auch ein paar Sachen, die halt negativ waren. Ich bin ja noch im Osten in die Grundschule gegangen. Ne? Das war ja noch,
here we go,
ja. Das war noch DDR. Das heißt, ich habe noch diesen ganzen Quatsch mit ideologisierter Schule mitbekommen, wo ich immer lache, wenn Leute das jetzt Schulen vorwerfen, wo ich denke, Alter, guck dir mal an, wie das zu DDR-Zeiten funktioniert hat, mit Uniformen und Antreten und Regeln auswendig aufsagen können und im Zimmer bleiben, bis man das blaue Halstuch mit dem richtigen Knoten binden kann und so weiter. Also das klingt ja wie 1000 Jahre her, aber ist es ja gar nicht so. Aber später muss ich sagen, es gab einen Deutschlehrer, der hieß Herr Preuß, Gott hab ihn selig, er ist schon von uns gegangen. Der hat immer montags, nachdem er irgendwie festgestellt hat, dass ich irgendwie mich auch schon relativ früh auch einfach viel mit Politik und so beschäftigt habe, hat er mich immer montags, die erste Stunde war Deutsch, da hat er die ersten 10 Minuten, hat er mich sozusagen das Wochenende zusammenfassen lassen, was los war. Da habe ich immer erzählt, und hier der Kanzler und dann haben die darüber gestritten und bla bla. Und dann hat er mit der ganzen Klasse nochmal 10 Minuten darüber diskutiert, über die Themen. Er hat über die Themen aufgeschrieben und dann haben wir darüber diskutiert. Und wir haben immer alle gesagt, der ist einfach stinkend fauler Lehrer, der will nichts vorbereiten und der freut sich, wenn er sozusagen die erste Stunde montags eigentlich zum größten Teil mit diesen Diskussionen vollballern kann. Aber es war am Ende tatsächlich einfach lehrreicher Unterricht im Sinne von, wir haben Dialog geführt, wir haben uns alle up to date gebracht, wir haben über Sachen diskutiert miteinander und er hat einfach nur diese Diskussion geleitet. Und das, wenn ich heute drüber nachdenke, das ist mit das Einzige, was mir aus meiner Schulzeit geblieben ist, ist die Erinnerung an diese Stunden. Alles andere ist völlig irrelevant gewesen.
Ja, ein Abwarten von ja. Zeit.
Ja. Ne? Ja. Also ich wüsste sonst nichts, wo ich sage, da hast du was gelernt, was du tatsächlich auch die ganze Zeit noch in deinem Leben benutzt oder gebraucht hast. Es waren immer mehr so, in Anführungszeichen, Soft Skills, die auf sozialer Ebene vermittelt wurden, die mir dann gesagt haben, okay, das ist vielleicht ganz gut, wenn man das drauf hat. Also auch eine andere Lehrerin, die dann irgendwann festgestellt hat, der Typ stört ständig im Unterricht. Und der hätte einfach sagen können, du hältst jetzt mal die Fresse und gehst raus. Die hat aber zu mir gesagt, ich glaube, du solltest mal in die Theater-AG kommen.
Ah, super. Ja, sehr weißt gut.
Du? Einfach pädagogisch.
Konstruktiv.
Ja. Ja, und selbst dann bin ich in diese Theatergemeinschaft da gekommen und war natürlich eine Katastrophe. Es waren ja alles ernste Stücke, die gespielt wurden und ich habe damals schon den Hang zur Pointe gehabt und habe einfach bei Schillers Räuber Texte geändert, nur damit die witziger sind und so weiter. Und alle haben natürlich gelacht, aber man konnte keine Vorführung machen, die ernsthaft war. Und da hätte sie ja auch wieder sagen können, weißt du was, ich glaube, du verpisst dich jetzt, das passt nicht. Der hat's aber nicht. Sie hat gesagt, was du brauchst, ist eine eigene Kabarettgruppe, Ingmar.
Hast du eine gründen dürfen?
Ja, und dann habe ich eine eigene Kabarettgruppe an der Schule gegründet mit meinen 2 besten Kumpels damals.
Und war die staatskritisch?
Die war schulkritisch auf alle Fälle. Die war
okay.
Da ging was.
Da oben treten.
Da wurde richtig Richtung Direktor und so weiter. Das war mein erstes Publikum waren 25 Gymnasiallehrer. Da komme ich her, Vollblase. Das ist harte Schule. Und
also hast du damals schon beim Pripanion gespielt?
Im Prinzip, ja. Und nachdem das vor 25 Lehrern 30 Minuten lang irgendwie gut funktioniert hat, zu dritt haben wir gesagt, jetzt organisieren wir mal unsere eigenen Shows und gucken mal, ob Menschen in dieses kleine Theater, was wir in der Stadt haben, kommen. Und dann haben wir davor, da waren vielleicht 100, 130 Leute oder so weit, haben wir da ein komplettes Programm aufgeführt. So. Und danach wohnen wir, und das ist ja so eine geile, in so Kleinstädten, schreibt dann halt die Stadtzeitung drüber und dann kennt dich einfach jede Sau. Ne? Dann machen die ein Foto. Das sind die drei.
In der Zeitung war's. Ja,
das sind die drei. Das sind die drei Penela, die Witze machen über die Lehrer und so weiter. So, und danach wurden wir einfach rumgereicht und überall gebucht, weiß ich nicht, Geburtstage, Beerdigungen, Firmenfeiern und so. Und da habe ich mein ganzes Taschengeld mit verdient. Also ich musste ja nie irgendwie anders arbeiten als das. Da gab's immer 150 Mark, die haben wir uns geteilt. Und wenn wir 3, 4 Auftritte im Monat gemacht haben, dann war das so viel Taschengeld. Da haben wir uns wirklich alle möglichen Super Nintendo Spiele von leisten können.
Geil, ihr wart quasi die Comedy Crocodiles des Ostens.
Ja, so ein bisschen. Ja, also es war...
Also die Comedy Crocodiles, wer das nicht kennt, es gibt eine Schule in Koblenz und da gab es auch, ähnlich wie Ingmar es gerade beschreibt, eine Comedy-Clique bestehend aus Bastian Pastewka, richtig? Bernhard Hoecker und...
Kai-Ruth Wenzel.
Kai-Ruth Wenzel.
Ja.
Und der Bastian hat das, ich habe ja Bastian zu Gast gehabt, weil ich habe da mal eine Frage, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Und da hat er eine sehr schöne Anekdote auch darüber, über diese Zeit erzählt, dass sie eigentlich alle drei dachten, das ist es jetzt. Ja, wir sind jetzt einfach, ja,
geil.
Das ist so lustig, wenn du dir das überlegst, wo das noch hingegangen ist und was er jetzt macht und wo er jetzt ist und so weiter. Also sehr spannend. Du kommst ja auch bald. Ich sag's an der Stelle nochmal. Ich krieg jetzt
immer, ich hab da mal eine Frage. Ja, ja, 12.06. oder?
Genau. Ich krieg nämlich immer, ich habe ja immer, der zweite Teil meiner Show ist ja im Prinzip komplett Impro mit dem Volk, hätte ich fast gesagt, mit den Leuten, die ja da sitzen, Publikum. Und da kommt regelmäßig jetzt die Frage, wann der Podcast live am Start ist. Noch haben wir keine Live-Tour, aber wir haben diesen einen Live-Termin.
Also kommt nach Berlin in die Wühlmäuse. Am 12.06. bin ich bei Ingmars Interview-Show zu Gast. Das ist quasi ein kleines trojanisches Pferd von 2 Live Live, oder?
Im Prinzip ist es das, ja.
Würden wir es 2 Live Live nennen, wenn wir live auf Tour gehen?
2 Live Live?
2 Live Live, live auf Tour?
Oh, 2 Live Live Tour. Oh, 2 Live Live Tour, ja. Oder 2, ich meine, die E-Mail ist ja 2 Live Club, ne? Also vielleicht ist es einfach der 2 Live Club live. 2 Live Live ist live.
2 Live Live, live auf Tour.
Ja, da sagen sie beim Management, Bombenidee, ihr beiden.
Ja. Oder einfach 2 live.
Ah, dann mit V wieder.
Ja.
Ja, macht ja Sinn.
Jawohl. Oder so.
Ja. Ja. Ihr könnt ja mal Vorschläge machen, wie soll die Tour heißen. Vielleicht haben die Leute ja geile Ideen. Dann nehmen wir irgendeinen Titel, den ihr vorschlagt. Das ist ja, da kommt jetzt
das ist eine schöne Idee. Das ist eine schöne Mitmachnummer. Schreibt uns, Susi wird zum Ende dieser Folge die E-Mail-Adresse altbekannt.
Genau.
Euch nochmal vortanzen.
Oder knapp bei Spotify oder bei Apple Podcast runterklatschen, was ihr an Ideen habt.
Aber ich find's toll, dass du, also wenn du jetzt über deinen Lehrer sprichst, der dich da, Herr Preuß, der dich da ja,
geprägt
und eine positive. Wenn ich so an Lehrer denke, ich habe eine sehr negative Erfahrung. Es gab einen Lehrer, der also Chemie, Physik, das waren wirklich Fächer.
Ja.
Das war für mich Chinesisch.
Ja,
ich habe
im Club
nicht im Ansatz verstanden, was das ist, was Protonen und Neutronen, ja, Elektronen, was das ist. Das wurde immer dann so in so mit so kleinen Kreisen auf irgendeine Tafel gemalt und so, das sind die und die stoßen sich ab und die sind so geladen. Und das war so abstrakt, dass ich mir das nicht vorstellen konnte und ich bin wirklich durch diese Fächer durchgerasselt wie nur irgendwas und hatte natürlich immer eine Begabung für Sprachen und für Musik und für Deutsch, da war ich auch immer gut in so Laberfächern, aber da halt eben nicht. Und ich hatte einen Lehrer in Chemie, der laut die Halbjahresnoten vorgelesen hat.
Fuck.
Also der ist ABC-mäßig durchgegangen und hat dann immer gefragt, willst du es wissen oder nicht? Und dann konnte man laut sagen, ja, ob man es will oder nicht. Und dann hat er das laut vorgelesen. Was schon mal pädagogisch, also wer macht sowas?
Ja.
Und dann kommt er an meinen Namen, Mockridge, und ich sag, nee, ich möchte es nicht wissen. Und so sage ich dir trotzdem, du kriegst eine 5 und die hast du sowas von verdient. Und lächelt dabei und das prägt mich bis heute.
Wahnsinn.
Weil du in der Präsenz von so einem was Sadistischem bist. Und das gegenüber einem Kind zu spüren, das war super prägend. Ist genau dieser Sadismus, der da sich so gezeigt hat und in der Präsenz davon zu sein.
Ja.
Und ich habe das mal dann Jahre später, ich glaube 2010, dann irgendwann mal bei Pong, als ich so YouTube-Videos gemacht habe mit Joyce, habe ich diese Geschichte erzählt und ich habe den Namen des Lehrers genannt.
Oh.
Und habe dann wiederum Jahre später für Luke die Schule und ich an dieser Schule gedreht und der war da. Und ich hatte wieder Oberthema Angst davor, den zu sehen. Und er sieht mich und er sagt dann, ja, Schüler haben mir das gezeigt damals. Und dann ganz süß, ich bin so nicht mehr.
Oh.
Und das fand ich zum einen total rührend, wie der A sein Verhalten hinterfragt hat.
Ja.
B, wie klein Lehrer werden können, also wie gigantisch groß die in
sehr
einer Episode deines,
ja,
Lebens bist.
Richtig.
Und dann dreht sich das komplett und der ist immer noch exakt an der gleichen
Stelle,
beruflichen Stelle, ja, und ich bin quasi mit einer schwarzen S-Klasse an diese Schule gekommen, um da zu drehen. Und das war eine richtige Parabel, ja, das ist in der Schule hängen geblieben, eine Parabel des Lebens, die mich sehr geprägt hat, beidseitig eigentlich, positiv, also sehr negativ eins und dann aber auch sehr, sehr positiv. Also das ist auch noch so eine Story.
Da kann ich jetzt, um dir das Level an Sadismus in einer Schulsituation im Osten klar zu machen im Verhältnis dazu, habe ich auch eine schöne Geschichte aus meiner Grundschulzeit. Das war, wie gesagt, noch im Osten. Da hatte ich einen Werkenlehrer, ich sag den Namen nicht, weil das tatsächlich relativ krass ist. Ist mir aber auch alles viel, viel später erst bewusst geworden. Der hat Werkenunterricht uns gegeben. Im Werkenunterricht haben wir auch gelernt, wie man Schaltkreise steckt und baut. Und damit wir alle wissen, wie sich Strom anfühlt, hat er uns alle an die Schaltkreise anfassen lassen und hat dann vorne vom Pult einmal Strom
aufgedreht,
durch die Klasse gejagt. So.
Aber alle an Hand in Hand, dass man merkt, wie
jeder
der Strom
an seinen eigenen, an seinem Stromkreis, der gebaut war, sozusagen.
Klar.
So, und das hat er nicht einmal gemacht, das hat er im Unterricht als Scherz 4-5 Mal gemacht. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gekommen und meine Mutter hat dann irgendwann meine Hände angeguckt und so, ich hatte so rote Punkte vorne an den Händen. Und dann hat sie gesagt, was hast du denn für geschwollene rote Punkte an den Fingern? Und dann habe ich gesagt, ich habe heute gelernt, wie sich Strom anfühlt. Wow. Meine Mutter ist völlig ausgerastet. Und mein Vater hat das gesehen, der ja normalerweise ein sehr gechillter Typ ist und so. Und das ist das einzige Mal, dass mein Vater zur Schule gegangen ist und gesagt hat, Freunde, so geht es nicht. Und dann gab es auch was. Es ist aber sozusagen ganz seltsam gewesen. Es gab für den Lehrer keine wirkliche Konsequenz. Der musste nur versprechen, dass er es nie wieder macht. Und wir haben alle nicht verstanden, warum der sozusagen weiter da sein durfte. Nach der Wende habe ich dann erfahren, dass er direkt von der Polizei aus dem Unterricht abgeführt wurde als Stasi-Mitarbeiter.
Wow.
Also das war eine Form von Sadismus Kindern gegenüber, wo ich so dachte, Wahnsinn, was für Leute sich in diese Berufe verirren können.
Ja, also zwei Sachen zu dem Thema. Du hast ja auch mal die Geschichte erzählt, aus der Kita, wo mit Nasenbluten und irgendwie auch da eine...
Das war auch Grundschule. Ja. Mein bester Kumpel Christian Drews damals, den, als wir Panzerschlacht gespielt haben.
Ja.
Guck mal, wie du mich anschlägerst.
Ja, ja. Ja, das war ein sehr emotionales Thema für dich. Das hast du vor einigen Wochen erzählt. Und da ist auch deine Mutter durchgedreht und hat dann sich auch die Vorgänge. Ja. Also zum einen deine Eltern, die wirklich sehr eingestanden haben für den kleinen Ingmar.
Ja, ja, schon immer.
Das ist sehr rührend. Ja, das ist cool. Zum anderen, wie du sagst, wirklich diese Menschen, die sich in diesem Beruf verirren, dass die KI von damals waren. Teilweise
Psychopathen.
Echt Menschen, Psychopathen. Rückblickend auch der ein oder andere Alkoholiker.
Ja, definitiv.
Also wo ich auch jetzt mit dem Wissen von heute sage,
ja, genau.
Das war da
richtig,
los.
Richtig, richtig. Ich weiß, dass 4711 so nicht riecht.
Ja, also das ist auch so ein Ding. Aber ja, Menschen machen Fehler. In der Schule macht man Fehler. Deswegen haben Bleistifte hinten ein Radiergummi, weil das einfach ein menschlicher Mechanismus ist.
Philosophisches
Ende. Ja, spannend. Ich glaube, was ein Thema ist, was ich habe ja auch internationale Schulen besucht und meine Brüder waren auch zu Teilen auf Internaten im Ausland. Und ein großes Thema, was es in Deutschland absolut nicht gibt, und ich glaube, es ist auch in der in unserer Geschichte verankert oder hat damit zu tun. Also auf Englisch würde man sagen School Spirit, Schulgeist.
Ja.
Dass man eine Art Stolz für seine Schule entwickelt. Dass das Farben haben, dass die ein eigenes Lied haben, dass es verschiedene so Gryffindor, Hogwarts Häuser gibt und dass die innerlich gegeneinander antreten, dass es Punkte gibt, dass man quasi etwas hat, wofür man kämpft, wofür man ist, was man supportet und wo es eine gemeinsame Blickrichtung gibt. Das gibt's an deutschen Schulen
so nicht, meines Erachtens
also überhaupt nicht. Und das ist ein großer, großer Teil von Schule. Und wenn man mich fragt, was ist bei mir so hängen geblieben, dann ist School Spirit echt so ein Ding und einfach die soziale Komponente. Also das ist beim Homeschooling einfach nicht gegeben. Für uns war es Publikum, einen Raum zu erfassen, wie ist die Stimmung in einem Raum, wie ticken Menschen, wie sind die Gefühle, das zwischen den Zeilen lesen, das habe ich einzig und allein nur in der Schule gelernt.
Aber du sagst was, das ist nämlich gerade genau der Punkt, über den eigentlich viel zu wenig geredet wird und der wird wahrscheinlich in den Vordergrund im treten, indem die ganzen Pflicht- und Fleißgeschichten nicht mehr so wichtig sind. Die soziale Komponente, das ist eigentlich, wozu Kinder in die Schule gehen. Die soziale Komponente, wie geht man mit Menschen um? Wie schafft man es, in einem Team zu agieren? Ja? Wie geht man mit Frustration um? Wie motiviert man sich gegenseitig? Wie funktioniert Empathie, was sind ethische Grundsätze, nachdem wir miteinander, das sind die ganzen Sachen, die auch eigentlich viel, viel wichtiger sind in den Zeiten, die wir haben, und in Zeiten von entgrenzten Social Media Auftritten und so weiter. Das ist ja eigentlich, was den Kids vermittelt werden muss, damit sie klarkommen mit ihrer Welt und vorbereitet sind auf das, was kommt, weil das nächste Ding ist ja, es ist ja relativ wurscht, was du jetzt gelernt hast und kannst, so wie sich die Welt verwandelt und wendet, ist das, kann das in 5 bis 3 Jahren wahrscheinlich schon völlig sinnlos sein, welchen Abschluss du gemacht hast. Und dann musst du ja in der Lage sein, damit umzugehen und was für dich zu finden, was du dann machst und wo du wieder hinpasst. So. Und ich finde, da haben wir natürlich ein echtes Problem, wenn wir so ein starres System haben, wie du es auch gerade beschrieben hast, ne, das einfach, wozu musst du das wissen, wie das Proton auf das Proton auf das auf den Kreis trifft und so weiter, den ganzen Krams, den ich nicht mal mehr wiederholen kann.
Ja. Ja, und dann, ich meine, Vorschlag zur Verbesserung der Welt, wir hatten es eben schon mal, und ich glaube, in einigen Schulen wird es eh schon gemacht, ist einfach Medienkompetenz, ne? Also Medien als Unterrichtsfach, dass man checkt, wie die Dinger funktionieren. Und das ist dahingehend einfach witzig, weil ich habe das Gefühl, Lehrer wissen nicht mal, wie man einen Overhead-Projektor anschließt.
Ja, klassisch.
Aber Medien als Fach und auch vielleicht mit Psychologen, ne? Also dass man sich Kommentare anguckt, Hate-Kommentare und einfach sagt, was geht in diesen Menschen vor, die sowas schreiben? Was ist psychologisch dahinter, um dem Ganzen auch die Gewichtung zu nehmen, weil du wirst Hass im Internet, du wirst Hate Speech und diese ganzen furchtbaren Dinge, die da passieren, die wirst du nicht auslöschen, weil das ist ein tiefes, verankertes menschliches
Ding.
Du kannst den Umgang damit verändern und das Verständnis dafür. In dem Moment, wo man checkt, ah, jemand, der das schreibt, ist völlig verwirrt, ist völlig unglücklich, ist pathologisch, ist psychologisch nicht beisammen, dann verliert ja so ein Hasskommentar ja auch total an Gewicht. Also wenn man kollektiv weiß, ah, okay, hier ist jemand am Werk, der einfach nicht bei sich ist, dann wird die Gewichtung von so Hasskommentaren
nicht mehr so einen
hohen Stellenwert haben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Kids schon ganz, ganz früh das checken.
Es ist gut, dass du das sagst, weil ich habe das letztens gelesen beim, wie heißt der Aktivist, Shai Hoffmann, kann ich empfehlen, auf Instagram. Der hat im Zuge dieses Israel-Palästinenser-Konflikts im Nahen Osten eine Dialogreihe gestartet an Schulen, um eben mit Kindern darüber zu sprechen, was da passiert und wie das passiert. Und seine Erkenntnis nach 80 Tagen war, in der Schule verlernen wir zuzuhören und wir verlernen fühlen zu lernen. Wir verlernen fühlen zu lernen. Und das ist natürlich, da hat er wahrscheinlich einfach sozusagen im Vorbeigehen am konkreten Beispiel das Hauptproblem an diesem Schulwesen ausgemacht. So, und deswegen, also ich schließe mich dieser Verbesserungsvorschläge an. Medienkompetenz, dann soziale Kompetenz, wahrscheinlich auch wie Psychologie funktioniert und die berühmte Forderung, Kindern schon zu erklären, wie man eine Steuererklärung macht. Oder einfach eine KI zu haben, die das dann kann. Das kommt ja auch alles. So, Steuerberater werden alle arbeitslos. Die kommen alle weg. So.
Und wenn ihr jetzt eine Schule habt und sagt, ey, wir wollen gerne, dass Ingmar und Luke mit unseren Schülern sprechen, dann kommen wir rein. Und dann machen wir eine Stunde Medienunterricht.
Oh, geil.
Und dann drehen wir den Stuhl so andersrum und setzen uns so andersrum auf den Stuhl und haben so die Ellbogen auf der Lehne und sagen, hey Kids, jetzt hört mal gut zu. Ingmar und Luke sind da und die erklären euch jetzt mal ein paar Sachen über Social Media.
Ja, geil.
Also wenn ihr das wollt, so ein bisschen 21 Jump Street in eurer Schule, dann meldet euch bei uns.
Das ist geil.
Wie das geht, erklärt euch jetzt Susi.
Ich hatte mich schon hingelegt, aber ja, Luke, die Mailadresse ist post2life.club und genau da könnt ihr hinschreiben. Gute Nacht.
Ja, ey, wir sind am Ende, damit kann die Bewerbung beginnen von allen möglichen Schulen, die wir dann besuchen und wir hören uns nächste Woche wieder.
Weißt du noch, die Menschen, mit denen ich ein Abendessen verbringen wollte?
Ja.
Das war ja die letzte Folge.
Gibt's ein Update? Kannst
du die nochmal aufzählen?
Ja, ja, das war zweimal du, das habe ich mir gemerkt, was war noch? Oh Gott, was war's denn noch? Das habe ich ja vergessen. Ich weiß, dass es auf Platz 2 war, zweimal du. Einmal mit 15 und einmal mit 50 sozusagen.
Dann war es Olaf Scholz.
Olaf Scholz war es natürlich, der Bundeskanzler. Ja. Stimmt, du hast gesagt, du wirst mit Olaf ein Weinchen trinken und vielleicht auch einen buffen und einfach mal hören, wie so die emotionale Lage ist. Und?
Ja. Der dritte, Jesus.
Ja, korrekt. Jetzt sag, Jesus hat sich gemeldet oder was?
Eins davon ist wahr geworden. War ein geiles Essen. Schöne Woche. Ciao. Tschüss.
Sehr schönes Ende.
Das finde ich schön. Das war sehr lustig.
Das eben Gehörte spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an post@2life.club. Ich wiederhole, post@2life.club. Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2 Life ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.